Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, gesponsert von Just Trade, dem deutschen Neobroker, bei dem ihr Kryptowährungen, aber auch Aktien günstig handeln könnt. Und wer noch auf der Suche nach einem Broker ist, der sollte auf jeden Fall mal bei Just Trade vorbeischauen. Ich komme gleich noch einmal kurz darauf zurück. Bevor ich dazu komme, aber zunächst auf das aktuelle Marktgeschehen geblickt. Da haben wir heute Morgen den DAX mit einer Eröffnung leicht im Minus gehabt. Mittlerweile ist er leicht ins Plus gedreht, aber die Schwankungsbreite bisher zumindest sehr, sehr gering. Am vergangenen Freitag hatten wir noch mal Verkaufslawinen im Chipsektor gesehen, zunächst einmal ausgehend von Asien, dann aber in den USA eine Stabilisierung und einige Werte haben dann am Ende sogar ins Plus gedreht. Zumindest konnten auch Aktien wie Micron Technology beispielsweise ihre Kursverluste deutlich eindämmen und so gingen wir dann doch noch einigermaßen beruhigt ins Wochenende. Ja, nichtsdestotrotz fällt zuletzt auf, dass dieser KI oder AI Trade so ein paar Risse bekommt oder bekommen hat. Ich hatte darauf ja hier in diesen Videos frühzeitig hingewiesen. Ich hatte gesagt, da sollte man in diese Anstiege hinein auch mal, ja, zumindest Teilgewinne mitnehmen und das Geld umschichten. Ich hatte Fastfood-Aktien genannt, ich hatte auch andere genannt. Natürlich ist noch nicht alles angesprungen, aber insbesondere der Software-Sektor, der ist durchaus angesprungen und wir haben ja dort auch einen ETF in den USA, sogenannte Software-Sektor-ETF IGV von BlackRock iShares. Und hier ist ganz auffällig, dass dieser ETF in der Vergangenheit immer im April seine Tiefs oder oftmals im April seine Tiefs ausgebildet hat. Im Jahr 2025 war es natürlich da um den Liberation Day, als Trump da seine reziproken Zölle im Rosengarten des Weißen Hauses verkündet hat. Der Software-ETF dementsprechend mit einem Tief kurz zuvor am 4. April. Jetzt im Jahr 2026 haben wir das Tief am 10. April gesehen, also mehr oder weniger fast ein Jahr genau danach und das letzte Tief war noch etwa 10% unter dem Tief vom vergangenen Jahr. Zwischenzeitlich gab es auch da natürlich eine große Erholung, aber so langsam bekommen die Anleger dann doch einen Eindruck davon, dass dieses KI oder AI-Verlierer-Narrativ aus meiner Sicht ja nicht haltbar ist. Natürlich gibt es einzelne Bereiche im Software-Universum, die davon betroffen sind. Ich hatte in der Vergangenheit beispielsweise Atlassian genannt. Die bieten Kollaborationssoftware an. Das heißt, damit Entwickler untereinander kommunizieren können bei der Arbeit an neuen Softwareprojekten. Und wenn in Zukunft natürlich ein großer Teil des Codes, zumindest der einfache Code aktuell, von einer KI entwickelt wird, dann braucht man weniger Softwareentwickler und dementsprechend weniger Kollaboration, was natürlich so ein Unternehmen und damit so eine Aktie treffen könnte. Auch Adobe, da will ich gar nicht um den heißen Brei herumreden, wird natürlich ein wenig getroffen in Teilbereichen und das ist natürlich dann auch klar, dass das eingepreist werden muss. Allerdings an der Börse hat man das ja so eingepreist, als würden hier ja fast 2/3 des Geschäfts von Adobe verschwinden, denn die Aktie hat sich von ihrem Top aus gesehen in etwa getrittelt im Tief und das ist natürlich dann viel zu viel und deswegen gab es hier zuletzt auch starke Gegenbewegungen der KI-Verlierer, wie die Aktie gehandelt wurde, Adobe, den ich hier öfter mal positiv besprochen hatte. Diese Aktie ist zuletzt von etwa 193 im Tief auf 237 gestiegen innerhalb kurzer Zeit. Das sind Kursgewinne von über 22, fast 23%. Jetzt will ich mich hier gar nicht groß feiern lassen, denn das absolute Tief zuvor hat man natürlich sowieso nicht getroffen und wer früh eingestiegen ist, der hat wahrscheinlich immer noch leichte Kursverluste. Dennoch glaube ich, dass es hier so langsam einen Paradigmenwechsel gibt, dass man auch den Software-Sektor wieder ja positiver sieht und dementsprechend diese KI- oder AI-Verlierer einsammeln sollte. Wir hatten in der Vergangenheit beispielsweise in meinem TAC, in dem Trading-Service, auch die Aktie von Alphabet, des Google-Mutterkonzerns, gekauft, als sie als KI-Verlierer gehandelt wurde, als es dann hieß, ja, in Zukunft suchen alle nur noch per ChatGPT und Co. und das wird die Google-Suche beeinträchtigen. Wir haben dann einfach mal uns angeschaut, wie denn die Statistiken aussehen und da hat man gesehen, Google, der Marktanteil ist von in der Spitze 99,1 auf im Tief irgendwas mit 97% gesunken und das lag aber im Bereich der normalen Schwankungen. Das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Inzwischen hat sich das Ganze auch wieder normalisiert, stabilisiert, im Prinzip so um die 98% kann man sagen und von daher hat natürlich Alphabet in den letzten Wochen und Monaten eine Monster-Rally hingelegt. Dadurch ist die Aktie natürlich etwas teuer geworden, deswegen ist ja mein aktueller Favorit unter den Hyperscalern, unter den, ja, wie soll man es sagen, Magnificent Seven, nicht mehr die Alphabet, sondern eben die Amazon. Aber hier muss man, wie gesagt, ganz klar auch immer genau hinschauen und sicherlich wird es Unternehmen geben im Softwarebereich, die eher KI-Verlierer sind. Es wird aber eben auch Unternehmen geben, die am Ende sogar davon profitieren und einige dieser, die davon profitieren, sind zuletzt stark abgestraft worden. In Deutschland beispielsweise die SAP, da war ich ja vor wenigen Wochen noch auf einer Investorenpräsentation in den USA eine Salesforce, eine Intuit, denn Steuererklärung wird man nicht komplett einer KI überlassen, wenn man am Schluss dafür haftbar ist, aber auch andere, wie zum Beispiel Adobe, die sicherlich in Teilbereichen getroffen werden, aber wo mit Sicherheit nicht am Ende nur ein Drittel des Geschäfts übrig bleiben wird. Ja, deswegen, wie gesagt, das, was an der Börse unbeliebt ist, das sollte man sich vielleicht immer näher anschauen. Deswegen Netflix nach den Quartalszahlen auch nochmal auf Tauschstation gegangen. Dabei lagen die weitestgehend im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick wird als etwas schwach bezeichnet. Das ist auch definitiv richtig. Aber wenn man sich die langfristigen, die strukturellen Trends anschaut, dann wandert natürlich nach wie vor das Publikum immer mehr vom linearen Fernsehen in den Streaming-Bereich ab. Man sieht das ja auch daran, dass lineare TV-Sender wie RTL mit RTL Plus oder ProSieben mit Join entsprechende Angebote geschaffen haben, sich da aber schwer tun, gegen so einen globalen Platzhirschen wie Netflix noch anzukommen. Selbst Disney mit Disney Plus hat ja da zu kämpfen und dementsprechend glaube ich, dass man aktuell auch Netflix mal auf die Watchlist packen sollte. Die Aktie muss man sicherlich noch nicht sofort einsammeln, aber wir werden da im aktuellen Börsenbrief auch einen größeren Artikel dazu schreiben und das ist sicherlich auch ganz interessant. Ja, ich hatte eben gesagt, ich komme nochmal auf Just Trade zurück und das möchte ich an dieser Stelle tun, denn wenn ihr natürlich den Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service, den ich ja eben schon erwähnt habe, einen Monat kostenlos testen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr euch ein Konto bei Just Trade anlegt, indem ihr ein Konto dort eröffnet und wie gesagt, dann könnt ihr auch einen Monat das ganze Angebot von mir kostenlos testen und wenn es euch gefällt, bleibt ihr dabei und wenn nicht, dann ist das eben so und da trennen sich dann unsere Wege wieder. Ja, ansonsten, wenn man sich den Philadelphia Semiconductor Index, den SOX, anschaut, der hatte vor wenigen Wochen, man kann schon fast von Tagen sprechen, noch ein Hoch bei 14.634 und ein paar zerquetschten Punkten und ist jetzt am Freitag mit 11.674 Punkten aus dem Handel gegangen, was etwa ein Minus von 20% entspricht. Und 20%, das ist immer der Bereich einer normalen Korrektur. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn kurzfristig die Chipwerte sich jetzt nicht nur stabilisieren, wie das am Freitag Intraday ja schon der Fall war, sondern jetzt kurzfristig auch eine Gegenbewegung starten. Der SOX hat dann durchaus das Potenzial, etwa 10% nach oben zu laufen. Das wären immerhin knapp 1.200 Punkte. Dann wären wir wieder so im Bereich 13.300, 13.400, vielleicht auch 13.500. Die alten Hochs werden wir definitiv im ersten Anlauf wahrscheinlich noch nicht erreichen. Und in diesem Bereich 13.400, sagen wir es einfach mal grob, da kann es dann auch eine zweite Welle abwärts geben. Die kann zunächst einmal in Richtung der bisherigen Tiefs führen. Vielleicht schießt der Markt auch noch ein bisschen darüber hinaus. Wir haben das ja bei dem IGF, bei dem Software-Sektor ETF eben schon angesprochen, dass der dann das zweite Tief ein Jahr später etwa 10% unter dem Tief des Vorjahres gemacht hat. Sowas ist durchaus möglich. Aber dann wäre eben eine solche Korrektur hier auch abgeschlossen und der Markt könnte den Aufwärtstrend auch hier wieder aufnehmen. Alles in allem, ihr merkt es schon, bin ich durchaus bullig, weil die KI, die AI-Revolution natürlich weitergeht. Der Infrastrukturauf- und Ausbau geht ebenfalls weiter und davon werden natürlich viele Unternehmen auch weiterhin sehr, sehr gut profitieren und davon kann man natürlich dann auch in der Börse profitieren. Ich glaube, dass wir am Ende auch hier eine Spekulationsblase aufpumpen werden, aber noch sehe ich die nicht und insbesondere, ich hatte darauf in der Vergangenheit schon hingewiesen, der Biotechnology-Bereich, der Nasdaq Biotechnology-Index zuletzt ja auch in neue Höhen nach oben geschossen, der könnte sogar von der Anwendung der KI dann sehr stark profitieren. In Zukunft könnte die Forschung schneller und damit kostengünstiger vonstatten gehen, die Zulassung dann früher kommen und das würde eben dafür sprechen, dass die Biopharma-Konzerne, die Biotech-Konzerne, die auch kleinen Startups, wenn die erfolgreich sind, hier größere Gewinne einfahren als in der Vergangenheit, schneller auch Gewinne machen als in der Vergangenheit und das wäre dann ebenfalls sehr, sehr positiv. Ja, das Ganze werde ich natürlich hier auf dem Kanal wie immer begleiten und wenn euch das gefällt, dann natürlich gerne auch dieses Video teilen, um andere auf den Kanal aufmerksam zu machen und natürlich das Video liken, hypen und kommentieren, sodass wir in den Austausch gehen können. Ihr habt am Wochenende gesehen, obwohl meine Oma 94. Geburtstag hat, habe ich mir die Zeit genommen und teilweise doch lange analytische Antworten auf Fragen geschrieben, die ihr da gestellt habt und wie gesagt, das ist hier mein Bestreben, um die Aktienkultur in Deutschland weiter zu fördern und ich hoffe, dass ihr mich dabei begleitet und deswegen unbedingt auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und wie gesagt, andere darauf aufmerksam machen und sie dazu motivieren, das ähnlich zu tun. Ja, ansonsten hatte ich ja zuletzt auch über einige KI-Infrastrukturaktien gesprochen, hatte gesagt, bei Applied Optoelectronics, da habe ich jetzt eine erste Position aufgebaut, etwas zu teuer. Astera Labs habe ich vorher zum Glück, muss man sagen, nahe den Hochs, etwa 10% unter den Hochs komplett ausgecashed, liege aber auf der Lauer für einen Wiedereinstieg. Und nachdem diese Aktien zuletzt so deutlich gefallen sind, kann man sie jetzt ja, zumindest mal vorläufig einsammeln. Das heißt, eine Applied Optoelectronics, AAOI, das Kürzel hier, Astera Labs, das Kürzel ALAB, oder auch Credo Technology CRDO sowie Fabrinet, einfach mit dem Kürzel FN, die finde ich derzeit spannend. Die würde ich jetzt in schwachen Tagen oder an schwachen Tagen durchaus langsam einsammeln. Aber auch hier, es wird wahrscheinlich erst einmal eine starke Kurserholung geben. Also so eine Applied Optoelectronic kann problemlos von jetzt um die $100 in Richtung 120, 125 oder sogar noch etwas höher steigen. Aber wahrscheinlich gibt es dann auch hier noch eine zweite Welle abwärts und da muss man eben die Nerven haben, dabei zu bleiben. Oder aber man versucht das zu traden, sprich in die Kursgewinne hinein dann auch mal Positionen zu reduzieren, um dann, wenn es wieder nach unten geht, wieder zu kaufen. Wer das kann, natürlich kann das probieren. Ansonsten kann man aber auch einfach ja, das Ganze, wenn man jetzt hier einen günstigen Einstieg findet, erst einmal kurzfristig aussitzen und langfristig glaube ich, dass man mit diesen Aktien profitieren wird. Aber es sind nicht nur Aktien derzeit interessant, sondern auch die Kryptos und da möchte ich jetzt nochmal auf CMC Markets hinweisen. Ursprünglich ja ein CFD-Broker, die sich jetzt aber breiter aufstellen, die jetzt auch Derivate anbieten. Gerade auch im Kryptobereich wollen sie das stark forcieren, stark ausbauen und sie interessieren sich auch, Sponsor dieses Kanals zu werden. Und da hoffe ich, dass das auch in naher Zukunft dann einen Deal geben wird. Denn je mehr Sponsoren, desto sicherer ist die Zukunft. Und damit bin ich dann aber auch bei den Kryptos. Und da muss man sagen, der Bitcoin zuletzt immer mal wieder zurückgeworfen Richtung 63.000 US-Dollar und darunter. Dann wird er aber gekauft Richtung 65.000. Da kommt er nicht richtig weiter nach oben. Das heißt, wir sehen hier so eine volatile Seitwärtsbewegung so zwischen 60 und 65.000, die sich immer weiter verengt. Das kann natürlich am Ende dazu führen, dass wir nochmal einen auf den Deckel kriegen, vielleicht nochmal unter die 60.000 fallen und dann nochmal richtig abrutschen. Es kann aber eben auch sein, dass wir nach oben durchstarten über die 65.000 mit Kaufsignalen und dann in Richtung 75.000, 80.000. Und wenn der EMA 200 hier von unten nach oben geknackt wird, dann hätten wir ein starkes Kaufsignal. Ich würde derzeit die Kryptos daher jetzt nicht bedingungslos kaufen und all in gehen, aber ich habe auch einige andere Kanäle, die sich nur mit Kryptos befassen, zuletzt verfolgt und dort ist auch das einhellige Credo, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um tendenziell zu kaufen, aber halt nicht mit einem Schlag, nicht all in, sondern vielleicht gestaffelt. Und das geht natürlich am besten über Sparpläne. Und es gibt ja inzwischen genug Anbieter, die so etwas anbieten. Deswegen würde ich Bitcoin, Ethereum, Solana und so weiter, also insbesondere die großen, die Blue-Chip-Kryptos, wenn man das so nennen kann, derzeit über Sparpläne einsammeln. Auch hier ist es wie am Aktienmarkt, man wird nicht das absolute Tief und auch später nicht das absolute Hoch zum Ausstieg erwischen. Aber das ist auch gar nicht notwendig, denn wenn man hier kontinuierlich jetzt in einer ja immer noch schwachen Marktphase Positionen aufbaut, dann sollte man über kurz oder lang auch Gewinne einfahren können. Und auch da kann man ja dann über ja, entsprechende Orders das Ganze mit Teilverkäufen dann machen, so dass man hier immer Teilgewinne mitnimmt und nicht den kompletten Ausstieg sofort sucht. Generell Bitcoin etwas im Depot zu haben, kann das Ganze ja auch absichern, stabilisieren und von daher ist das ohnehin nicht das Verkehrteste. Ansonsten ist aber noch ganz interessant, woran jetzt die weitere Marktentwicklung sicherlich hängen wird. Wir haben natürlich auf der einen Seite Themen an der Börse wie KI. Ist das schon overhyped? Haben wir da schon eine Spekulationsblase platzt? Die meine Meinung dazu kennt ihr. Wir haben aber natürlich auch Makrothemen immer noch. Und das ist natürlich in erster Linie der Iran-Krieg, den wir da aktuell sehen und der natürlich dann die Ölpreise entsprechend beeinflusst. Zuletzt sind sie ja zum Teil sehr stark zurückgelaufen, jetzt in den letzten Tagen dann wieder deutlich nach oben. Man merkt es ja auch schon an der Zapfsäule. Und dementsprechend dann natürlich auch der US-Inflationsausblick. Zuletzt haben wir gute Inflationsdaten bekommen, aber das lag eben auch daran, dass zuvor die Ölpreise deutlich gefallen sind. Das kann also in Kürze schon wieder anders aussehen. Aber wichtiger ist aus meiner Sicht die längerfristige Strategie der US-Notenbank in Sachen Geldpolitik. Und da hat Kevin Warsh, der neue Fed-Chef, ja verschiedene Arbeitsgruppen eingesetzt. Und das hat man jetzt sich mal so ein bisschen angeschaut, so ein bisschen analysiert. Und da kommt man darauf, Kevin Warsh hat klare Vorstellungen, wie er die US-Notenbank in Zukunft führen will, wie die US-Geldpolitik in Zukunft aussehen will. Und diese Arbeitsgruppen sind dann dementsprechend besetzt, dass er wahrscheinlich von denen die Ergebnisse am Ende geliefert bekommt, die er auch gerne hätte. Und das wäre natürlich zum einen weniger Kapitalmarktkommunikation, keine oder kaum noch Forward Guidance, wie wir sie ja in den letzten Jahren unter dem Notenbankchef, ja, jetzt hätte ich fast Ben Bernanke gesagt, nein, und dann den Notenbankchef Powell gesehen haben. Das wird man sicherlich etwas zurückfahren. Das ist jetzt nicht das, was Kevin Warsh bevorzugt. Dann auch weniger oder gar kein Quantitative Easing mehr. Das ist, ja, wenn man so will, ein Erbe von Bernanke gewesen, der seinerzeit zur Weltwirtschaftskrise in den USA geforscht hat und daraufhin gemeint hat, okay, man muss in Zweifel Geld drucken und das nicht zu wenig und das dann auch in der Realität mal ausprobiert hat, was ja durchaus dann auch geklappt hat, wenn man so will, aber natürlich die Inflation längerfristig befeuert hat. Und last but not least haben wir dann natürlich auch den Wunsch einer Rückkehr zum alten Inflationsregime. 2020 hat die US-Notenbank ja kommuniziert, wir hatten jetzt eine lange Phase mit zu niedriger Inflation, deswegen tolerieren wir jetzt kurzfristig auch eine etwas höhere Inflation, um das quasi so im Mittel wieder auszugleichen. Aber nachdem dann anschließend die Inflation ja richtig durch die Decke gegangen ist, ja, will man jetzt wahrscheinlich wieder zu dem alten Inflationsregime zurückkehren. Und das alles muss Kevin Warsh bewerkstelligen, wenn er das denn so möchte, wovon auszugehen ist. Und das ist nicht so ganz einfach, denn beispielsweise, wenn sich die Märkte nicht mehr auf Geld Injektionen verlassen können in Krisenzeiten, dann wird es sicherlich schwieriger. Auf der anderen Seite hat er aber auch das Ziel, und das ist ja auch der Auftrag von Donald Trump, wenn man so will, die Leitzinsen zu senken. Und das ließ sich natürlich gut bewerkstelligen, wenn man auf der einen Seite sagt, okay, wir drucken weniger Geld, wir machen weniger quantitativ Easing, aber wir sind dann auf der anderen Seite durchaus geldpolitisch expansiver, indem wir die Leitzinsen dann gleichzeitig senken, um das Ganze so ein wenig auszugleichen. Und da muss man halt schauen, ob das aufgeht, aber es muss nicht unbedingt schlecht sein, gerade für die Kryptos und für spekulative Assets nicht. Und wie gesagt, vor diesem Hintergrund bin ich nicht so pessimistisch. Die US-Notenbank wird am Ende wissen, was sie tut. Da arbeiten ja keine Deppen. Und von daher schauen wir mal, was Kevin Warsh davon umgesetzt bekommt. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass er zwar weniger Quantitativ Easing oder am Ende gar kein Quantitativ Easing mehr betreibt, aber dafür die Leitzinsen deutlich senken kann, dann, wie gesagt, könnte das auch den Kryptos helfen. Denn die haben ja aktuell auch so ein bisschen das Problem, dass die US-Bankenlobby hier in diesem Clarity Act interveniert hat und deswegen wahrscheinlich die Kryptoanbieter keine Rewards oder Zinsen im Prinzip bezahlen dürfen, wenn man US-Stablecoins anlegt. Und wie gesagt, wenn aber die Zinsen in den USA ohnehin Richtung Null, sage ich mal, gehen, was natürlich für die Verschuldung des Staates auch ganz gut wäre, dann kann das für die Kryptos, für den Bitcoin durchaus sehr, sehr positiv sein. Ja, und in diesem Sinne war es das für heute, der Wochenanfang. Wie gesagt, erst einmal behäbig jetzt, so ein bisschen gelaufen in Asien heute Nacht, Beruhigung, nachdem es am Freitag ja in den USA zu einer Beruhigung kam. Der DAX leicht im Minus gestartet, mittlerweile leicht im Plus, kann sich heute aber noch mehrfach drehen. Das soll es, wie gesagt, an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wünsche euch allen einen guten Wochenstart und eine weiterhin gute Woche. Am Mittwoch kommt dann der Podcast, Ende der Woche am Freitag das nächste YouTube-Video. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle wie immer und sage nur noch eins. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.